NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Mai 1913. Die Hochzeit von Victoria Luise von Preußen mit Ernst August III. Von Hannover.
Sie ist nur eine Tochter und das jüngste Kind Wilhelms II. Er hat bis zur Hochzeit noch nicht einmal einen Thron. Aber als Victoria Luise von Preußen und Ernst August von Hannover einander das Ja-Wort geben, da gerät ganz Berlin aus dem Häuschen.
Und die Tausenden von Untertanen standen am Rand und schrien Hurra und die Kapellen spielten und die Souvenirverkäufer verkauften ihre Souvenirs und die Taschendiebe haben hinten den Leuten ihre Brieftasche aus der Hose gezogen und so weiter. Also ein typischer monarchischer Festtag.
Sogar eine ganze Reihe davon. Denn der eigentlichen Vermählung der Kaisertochter mit dem Welfenprinzen geht ein illustres Schauspiel voraus. Täglich treffen hohe Gäste mit der Eisenbahn ein, im blumengeschmückten Sonderzug selbstverständlich. Könige und Königinnen aus ganz Europa, Prinzen und Prinzessinnen, Herzöge und Herzoginnen, ein Schwall blauen Blutes ergießt sich über Berlin.
Diese Stadt, die ja eigentlich von Industrie geprägt ist, von Arbeiterschaft, von Sozialdemokratie, von kommunistischer Bewegung, von anarchistischer Bewegung. Also all diese Widerstandskräfte der modernen Politik hatten sich ja in Berlin ganz besonders gebildet.
Aber, so der Historiker Daniel Schönpflug,
an so einem Tag ist diese Stadt immer noch in der Lage, ein ungetrübtes monarchisches Spektakel zu bieten. Da funktioniert noch eine in Jahrhunderten eingeübte Untertaneninszenierung, zumindest nach außen hin.
Was die linken Zeitungen in der Reichshauptstadt empört.
Die scharf dagegen schießen.
Vor allem das Parteiblatt der Sozialdemokraten, der Vorwärts, ärgert sich maßlos.
Dass so viele Arbeiter auch, die ja eigentlich verstanden haben müssten, dass das hier genau das Gegenteil eines bewussten und für sein Klasseninteresse streitenden Arbeiters ist, an der Straße stehen und Hurra rufen, wenn so ein ausländischer Monarch vorfährt, wohlmöglich der Zar. Dieser Mann, dem der Ruf der in den Kerker Schmachtenden hinterher schallt, das ist natürlich ein Skandal. Darüber können die sich aufregen und sagen, die Berliner haben sich blamiert bei dieser Gelegenheit.
Kaiser Wilhelm wird es anders gesehen haben. Die Allerhöchsten der hohen Herrschaften werden von ihm persönlich am Bahnhof begrüßt. Zar Nikolaus eben, der englische König Georg V. Da zählen dann auch die entzückende Braut und der schneidige Bräutigam zum Empfangskomitee. Flaggen werden gehisst, Fanfaren geblasen, Ehrenregimenter stehen stramm. Orden blitzen, Uniformknöpfe funkeln. Und alsbald setzt sich die ganze edle Riege in einem Korso prächtiger Kutschen in Bewegung. Huldvoll winkend, versteht sich. Die kaiserliche Leibgarde nebst dicken Trauben von Schutzmännern vorneweg, nebenher, hintendran.
Man muss sich klar machen, dass Europa seit den 1890er Jahren eine Welle von Attentaten auf Monarchen und auf hohe Funktionäre von monarchischen Staaten gehabt hatte. Und diese Angst vor einem Attentat, die saß allen in den Knochen. Wilhelm II. Soll gesagt haben, wir stehen alle auf der Abschussliste.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind deshalb extrem hoch.
Es werden Spaliere aufgestellt und die Polizei ist natürlich mit Mann und Maus auf der Straße, inklusive der Geheimpolizei, inklusive der russischen Geheimpolizei. Denn das wollte das Zarenregime keiner anderen Macht überlassen, die Sicherheit des Zaren zu gewährleisten, der sicherlich in Europa der am meist anvisierte Monarch gewesen ist.
Es grummelt also im Hintergrund dieser Märchenhochzeit. Es kommt Krieg, fürchten viele. Noch einer, ein ganz großer. Pulverfass Balkan. Einen ersten Krieg hat es dort schon gegeben. Der Frontenverlauf äußerst kompliziert. Russland hatte die Balkanstaaten unterstützt, um die Osmanen aus der Region zu verdrängen. Österreich-Ungarn blieb im Hintergrund, obwohl es mit der Annexion Bosnien-Herzegowinas 1908 einen Gutteil beigetragen hatte zur Destabilisierung der Region. Auch die anderen Großmächte hatten nur zugeschaut, noch. Warum die Lage auf dem Balkan so brenzlig war? Da war nicht nur die türkische Frage. In der Donaumonarchie wollte man unbedingt verhindern, dass die Serben einen Zugang zur Adria bekämen. Serbien aber war mit Russland im Bunde, das wiederum mit Frankreich und England, wogegen Wien mit Berlin ein Abkommen hatte, ziemlich verworren, das Ganze. Nur eines war klar, schlägt einer los, ziehen alle nach. 82.000 Tote hat der erste Balkankrieg seit Dezember 1912 gefordert. Als Viktoria Luise mit ihrem Ernst August am 24. Mai 1913 vor den Traualtar tritt, herrscht Waffenstillstand.
Dieses Frühjahr 1913, das ist so ein kleiner Moment der Hoffnung, wo die Europäer noch mal kurz innehalten und denken, vielleicht kann der Krieg doch noch verhindert werden.
Daniel Schönpflug, stellvertretender Direktor des Centre Marc Bloch an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Die Hoffnung richten sich insbesondere auf die Londoner Konferenz, wo also Diplomaten zusammensitzen und versuchen, die Balkankrise, die ja schon schwelt, noch einmal zu befrieden. Insofern ist dieses Frühjahr 1913 nicht nur wegen der Hochzeit, sondern insgesamt vielleicht so ein Moment, wo für einige Wochen dieser gerade Weg in den Krieg und diese unmittelbare Anspannung nochmal unterbrochen werden.
Prinz und Prinzessin also geben einander die Hand und das Jawort um 5 Uhr nachmittags in der mit Fackeln beleuchteten Schlosskapelle. Anschließend Galadiner. 1000 Gäste, die Damen in Samt und Seide, mit daumendicken Juwelen behängt. Man speist erlesen.
Da gibt es also Schildkrötensuppe und es gibt ein englisches Gericht, was auch eine Referenz an den englischen Cousin sein soll.
Am Abend vorher gab man Lohengrin in der Oper mit dem Hochzeitsmarsch. Treulich geführt. In den Tagen nach dem Fest die üblichen Divertissements.
Und da wird eben alles aufgeboten, was so ein Hof auch zu bieten hat. Natürlich Bälle, aber auch Exkursionen, Besuch von Sehenswürdigkeiten oder von Manufakturen. Also diese Divertissements, die sind reich und reichhaltig und setzen dieses Fest so lange fort, bis der Hof pleite ist.
Und alle erschöpft.
Keiner kann mehr.
Ob deshalb niemand Streit anfängt bei der Hochzeit?
Es war natürlich nicht vollkommen konfliktfrei. Es ist überliefert, dass die beiden königlichen Cousins, also der Zar und der englische König, von ihrem preußischen Vetter manchmal ziemlich genervt waren.
Kurzer Blick auf die Ahnentafel. Alle drei sind über die Großmutter Europas, Queen Victoria, miteinander verwandt bzw. verschwippt.
Dass sie das Gefühl habe, er spioniert ihnen hinterher. Er möchte verhindern, dass sie sich nur zu zweit sehen. Er soll sie einmal beim Frühstück überrascht haben und empört gewesen sein, dass sie ohne sein Beisein sich unterhalten, hat Verschwörungen oder Absprachen zwischen ihnen gefürchtet. Also hinter den Kulissen war es nicht ganz harmonisch, aber doch war das Fest insgesamt sehr gelungen. Und die Botschaft, die davon ausgeht, und das kann man auch in den Zeitungen und so weiter sehr gut verfolgen, war, hier haben die bedeutendsten Herrscher unserer Zeit zusammengesessen. Und das ist ein positives Signal für den Frieden in Europa.
Es ist das letzte Mal, dass Europas Fürsten so einträchtig auf einem Fleckchen Erde versammelt sind. Ein gutes Jahr später lassen die königlichen Vettern ihre Völker aufeinander los. Ende des monarchischen Schauspiels, Vorhang fällt. Ein russischer Zar wird niemals mehr Berlin einen Besuch abstatten. Bolschewiken ermorden die Romanows 1918. Kaiser Wilhelm geht ins Exil nach Holland. Einzig im Buckingham Palace bleibt der Thron stehen. Mehr als ein halbes Jahrhundert wird es allerdings dauern, bis wieder ein englischer Monarch seinen Fuß auf deutschen Boden setzt, eine Monarchin, Queen Elizabeth im Jahre 1965. Doch halt, Vorhang wieder auf. Was war eigentlich mit Viktoria Luise bei all dem Ganzen? Und was mit der Liebe?
Ja, Liebe, wenn sie bei einfachen Menschen wie uns stattfindet, dann ist sie nicht unbedingt politisch.
Der Historiker Daniel Schönpflug.
Aber wenn sie stattfindet im Kreis der regierenden Häuser Europas, dann hatte sie auch eine politische Bedeutung.
Immer, sagt Schönpflug, der zwar ein einfacher Mensch ist, sich aber trotzdem auskennt mit der Liebe von Prinz und Prinzessin, denn er hat gerade ein Buch geschrieben über knapp 300 Jahre Heiratspolitik im Hause Hohenzollern.
Die Fürstenhäuser haben natürlich an den Heiraten ihrer Söhne und Töchter ein ganz starkes Interesse. Weil man seinen eigenen hohen Rang bestätigen will, weil man damit Bündnisse stärken kann. Es geht manchmal um hohe Mitgiften, es geht manchmal um das Erben von Ländern. Und insofern sind Gefühle bei solchen Strategien natürlich zunächst mal im Weg.
Was nicht heißt, dass es einer Königstochter wie Viktoria Luise verboten war, ihr Herz zu verlieren. Nur bitteschön an den richtigen. So etwas hinzukriegen, erklärt Daniel Schönflug, ist aber gar nicht so schwierig.
Also die Liebe, das ist wie eine Art Code. Der umgibt uns und der ermöglicht es uns, unsere Regungen, die ja zum Teil auch körperlich sind, zu formulieren und überhaupt auch Empfindungen erst zu generieren. Das heißt, was uns so individuell vorkommt, so ganz nur unser eigenstes Innerstes, das ist auch vorgeprägt von gesellschaftlichen Vorstellungen, von den Büchern, die wir gelesen haben, von dem, was unsere Eltern uns vorgelebt haben.
Wenn Papa und Mama nebst Gouvernante es also geschickt anstellen, meistens jedenfalls,
dann gibt es gar keinen Widerspruch zwischen den politischen, ökonomischen oder sozialen Strategien auf der einen Seite und der Liebe auf der anderen Seite. Die Kinder sind gut erzogen und die wissen, was von ihnen erwartet wird.
Auch Victoria Luise.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich war Feuer und Flamme. Schlagartig,
schreibt sie in ihrer Autobiografie und tut damit genau das, was schon viele Prinzessinnen vor ihr taten.
Sie hat gespürt, was ihre Eltern von ihr gewünscht haben und hat in dem entscheidenden Augenblick, der ja auch vorbereitet und inszeniert war, dann tatsächlich diese Gefühle auch hervorbringen können.
Was ihre Eltern wünschten? Nicht weniger als die Aussöhnung mit den Kammerländern, das heißt mit dem Hause Hannover. Frieden zumindest innerhalb Deutschlands, wo Europa am Rande des Krieges stand.
Man muss sich daran erinnern, dass 1866 Preußen Hannover annektiert hat und damit dieser Königsfamilie, der Könige von Hannover, ihren Thron weggenommen hat. Und seitdem sind die Familien im Prinzip spinnefeind.
Aber
schon in der Zeit um 1900 hat es Annäherungen zwischen diesen beiden verfeindeten Familien gegeben. Und es gibt schon um 1900.
Victoria Luise ist gerade 8 Jahre alt.
Ein Brief von Wilhelm II. An die Kammerländer, wo er schreibt, eine Anbahnung in diese Richtung wäre interessant und versucht also schon, mögliche Partner auszuloten.
Ein tragischer Unfall hilft dem Glück auf die Sprünge. Der ältere Bruder des späteren Bräutigams fährt mit dem Automobil vor den Baum, ist sofort tot. Das Ganze passiert auf brandenburgischem Terrain. Wilhelm II. Schickt die Brüder der Victoria Luise zur Ehrenwache an den Sarg.
Das ist eine Geste, die zunächst mal schon Versöhnungswillen signalisiert und auch das jetzt nicht auf diplomatischem Wege zu tun, sondern auf dem dynastischen Wege, also die Familien ins Spiel zu bringen.
Mithin die gute alte Art. Politik in Form von Familienklüngel.
Jetzt hätte die andere Seite reagieren können, indem sie sagt, kann ja machen, was er will. Wir bleiben bei unserer harten Linie. Haben sie aber nicht gemacht, sondern schicken eben den nun Ältesten, den Ernst August, nach Berlin, um sich für diese freundlichen Gesten persönlich zu bedanken.
Und das ist der Moment?
Das ist der Moment. Und da wird auch schön inszeniert. Man trifft ihn jetzt nicht irgendwo im Hinterzimmer oder so und auch nicht nur der Kaiser, sondern es findet statt im Schlosspark Sanssouci, an diesem wunderschönen, goldglänzenden chinesischen Teehäuschen, also einen romantischeren Ort kann man sich kaum vorstellen. Und wie es der Zufall so will, ist die Prinzessin Victoria Luise nun auch dabei. Und so der Bericht von ihr selber, die Eltern, die zwinkern sich hinter dem Rücken der beiden schon so ein bisschen zu. Und als es dann wirklich passiert, ist es etwas, worauf im Grunde genommen alle sich auch eingestellt hatten.
Den hannoverschen Thron hat Schwiegerpapa Wilhelm dem Ernst August nicht wiedergegeben. Er durfte dafür aber als Herzog von Braunschweig regieren. Lange war es nicht. Nach dem Ende der Monarchie gingen Ernst August und Victoria Luise erst nach Österreich. Später lebte die Familie im Harz, nach 1945 auf Schloss Marienburg bei Hannover. Ernst August stirbt 1953. Die Kaisertochter überlebt ihn um fast 30 Jahre. 5 Kinder hatte das Paar. Eine der Enkelinnen ist die spanische Königin Sophia. Der heutige Chef des Hauses Hannover ist auch ein Ernst August. Ja, genau der berüchtigte Prügelprinz und noch Gatte Carolines von Monaco. Ob die Verbindung seiner Großeltern glücklicher war?
Bei denen hat es funktioniert,
glaubt Historiker Schönflug.
Nach allem, was wir wissen, war die Ehe zwischen den beiden auch glücklich.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Hochzeit der Kaisertochter Victoria Luise von Preußen heute vor 100 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.